Der Text auf den heutigen 19. Sonntag nach Dreieinigkeitsfest, liebe Gemeinde, steht im Alten Testament, im 2. Mosebuch, und dort im 34. Kapitel heißt es von Vers 4 ab: Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke, und Mose trat daselbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus: Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach: Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in unserer Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk, und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbsitz sein. Und der Herr sprach: Siehe, ich will einen Bund schließen, vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschehen sind in allen Landen und unter allen Völkern, und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen, denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Amen. Nehmen wir an, Sie hätten einen Freund, mit dem Sie seit Jahren verbunden sind. Jeden Tag wird telefoniert, jedes Jahr miteinander Urlaub gemacht. Ein guter Freund ist nicht mit Gold oder Geld zu bezahlen, sagt schon Jesus Sirach. Und dann hören Sie, dass er hintenrum über Sie lacht, seine Witze erzählt und keinen guten Faden an Ihnen lässt. Was werden Sie tun? Natürlich den Freund fallen lassen. Unter diesen Umständen hat ein Freundschaftsbund keinen Bestand. Oder nehmen wir an, Sie hätten einen Compagnon, mit dem Sie seit Jahren wirtschaften. Jedes Problem wird besprochen und jeder Gewinn miteinander geteilt. Ich hatte einen guten Kameraden, einen besseren findest du nicht, singt Ludwig Uhland. Und dann hören Sie, dass er dunkle Geschäfte betreibt, dass er fingierte Rechnungen ausstellt und dass er nur in die eigene Tasche wirtschaftet. Was werden Sie tun? Natürlich den Compagnon gehen lassen. Unter diesen Umständen hat der Geschäftsbund keinen Bestand. Oder nehmen wir noch an, Sie hätten einen Ehepartner, mit dem Sie seit Jahren verheiratet sind. Jedes Problem wird besprochen und jedes Leid auch miteinander getragen. Wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein. So dichtet Friedrich Schiller. Und dann hören Sie, dass der andere fremd geht, dass er sich mit anderen einlässt und dass er die Treue in den Dreck tritt. Was werden Sie tun? Natürlich den Ehepartner sitzen lassen. Unter diesen Umständen hat ein Ehebund keinen Bestand. Wer Bünde mit Lügen beschwert, mit Dreck belastet, mit Schmutz bewirft, der macht sie kaputt. Und das gilt nicht nur für Freundschafts- und Geschäfts- und Ehebünde, sondern das gilt auch für den Gottesbund. Der Bundesgott hat seit Jahren ist verbunden mit einem Bundesgenossen, nämlich mit Israel. Jeder Herzschlag erinnert an die wunderbare Durchhilfe beim Durchzug durchs Rote Meer, und jeder Herzschlag erinnert an die gnädige Durchhilfe bei der strapaziösen Wüstenwanderung. Ihr sollt mein Volk sein und ich will dein Gott sein, heißt die Magna Carta dieses Bundes. Und dann? Und dann hört Gott, dass vor einem goldenen Kalb, das dort in der Wüste im Do-it-yourself-Verfahren hergestellt wird, gesungen wird. Und dann merkt dieser Gott, dass vor einem goldigen Kälblein, das in Ermangelung von Edelmetall ziemlich mickrig ausgefallen ist, getanzt wird. Und dann weiß dieser Gott, dass der Götze bei denen mehr gilt als Gott. Was wird er tun? Natürlich dieses Bundesvolk in die Wüste schicken. Unter diesen Umständen hat der Gottesbund keinen Bestand. Die Sache ist klar, der Fall ist aus, die Liebe ist verspielt. Und in diese trostlose Lage hinein hört Mose den Befehl, haue dir zwei steinerne Tafeln und steig auf den Gipfel des Berges. Jetzt wird er vorgeladen. Gott ist kein Hanswurst, den man in die Ecke stellen kann. Jetzt wird er zitiert. Gott ist kein Hampelmann, den man an der Nase herumführen kann. Jetzt werden ihm die Tafeln um die Ohren geschlagen. Auf diesem Gipfeltreffen werden die Fetzen fliegen, ganz bestimmt. Aber, und das ist jede unerhörte Botschaft dieses Sonntags, der Bundesgott bindet sich nicht endgültig los, sondern er bindet wieder an. Das ist das Erste. Der Bundesgott bindet an. Mose steigt den Berg hinauf. Wer diesen Weg selbst auf den Horeb noch nicht gegangen ist, weil er seine Israelreise so wie ich auf den Ruhestand aufgespart hat, der lese ein paar Zeilen, ein paar Sätze aus der Beschreibung von Peter Bamm in seinem Buch »Frühe Stätten der Christenheit«. Es geht zunächst etwa 2 Stunden einen gewundenen, nicht allzu steilen Pfad hinauf. Der Berg ist 2300 Meter hoch. Der Blick weitet sich. Der Pfad läuft eine Meile entlang einer 80 Meter hohen senkrechten Wand und verschwindet dann zwischen den Felsen. Und von dieser Stelle aus geht ein Pfad aus mächtigen, steinernen Stufen bestehend noch etwa 500 Meter zur Spitze des Berges hinauf. Es ist eine mühsame Kletterei. Steil stürzen die Hänge nach unten. Endlich ist die Kuppe des Berges erreicht. Eine flache Felsplatte von 20 mal 30 Metern Fläche. Da die Steilhänge nicht zu sehen sind, kommt das Gefühl auf, zwischen Himmel und Erde zu schweben. Und auf dieser von Bam beschriebenen Felsplatte steht Mose. Eine Wolke hüllt ihn ein. Gleich wird das Donnerwetter losbrechen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Wer nicht lieben will, der muss mit dem Hass leben. Jedem ist die Suppe, die er sich eingebrockt hat. Und Gott macht gut Wetter. Aus der Wolke hört er, barmherzig, gnädig und geduldig ist der Herr. Der Himmel reißt über ihm auf. Wer nicht hören will, zu dem wird noch einmal geredet. Wer nicht lieben will, der bekommt noch einmal einen Antrag. Jeder spüre, wie freundlich dieser Herr ist. Unglaublich, unergründlich, unbegreiflich ist das. Der große Gott neigt sich ganz tief, hebt das zerrissene Band aus dem Dreck auf und knüpft es wieder an. Und liebe Freunde, sei diese Barmherzigkeit und Gnade und Güte unseres Herrn im Fleisch erschienen ist, in Jesus leibhaftig vor uns steht, wissen wir, dass kein Bund mehr irreparabel ist. Bei der Konfirmation haben wir es doch hier gelobt. Herr Jesu, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich. Und dann sind wir niedergekniet und haben doch den Segensspruch empfangen, jeder von uns. Und nach 4 Wochen wussten wir nur noch von den Geschenken. Die Bibel verschwand im Bücherregal. Der Sonntagvormittag gehörte endlich wieder dem Verein. Die Verbindung war einfach abgerissen. Und Gott will wieder anknüpfen. Ehe solle Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Der Konfirmationsbund kann wieder neu werden. Oder damals, einige haben es auf der Freizeit gehört und dann haben sie gesagt, Herr, von nun an soll dir mein Leben ganz gehören. Und dann ging man zum Abendmahl und hat ganze Sache gemacht. Und nach 4 Monaten, da steckte man wieder mittendrin im Betrieb. Da hatte man keine Zeit mehr für die stille Zeit. Viele Probleme besetzten die Gedanken. Doch die Brücke ist zusammengebrochen. Aber Gott will wieder aufbauen. Gnade und Berufung können ihn nicht gereuen. Der Treubund kann wieder neu werden. Und viele unter uns, die standen doch bei ihrer Hochzeit vor dem Altar. Und dann sagte der Pfarrer: Willst du mit dieser Ehefrau oder Ehemann nach Gottes Gebot und Verheißung leben, ihn als Gottesgabe ehren und lieben und in Freude und Leid ihm treu bleiben, bis der Tod euch scheidet? Und wir sagten ja, und Gott helfe mir auch. Und nach 4 Jahren war alles dahin. Kein Gespräch mehr ist zwischen uns möglich. Unendliches Leid in unseren Ehen, alles welkt dahin wie ein Blatt im Herbst. Alles ist abgebrochen. Aber Gott will und kann wieder aufbauen. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen? Und wenn sie es vergäße, so will ich doch dein nicht vergessen. Der Ehebund kann wieder neu werden. Er schickt doch keinen weg. Er gewährt jedem einen neuen Anfang. Und der mit zerrissenen Bünden und deshalb mit einem zerrissenen Herzen hier hereingekommen ist, der höre heute Morgen: Der Bundesgott bindet wieder an. Das ist das eine. Und das andere: Der Bundesgott bindet ab. Mose steht also auf dieser Felsplatte und er schaut zurück. Peter Bamm bekennt in seiner Reisebeschreibung: Ich habe viel auf Erden gesehen. Ich kenne nichts, was so einsam, so erhaben, so großartig ist, wie der Blick vom Gipfel des Berges Horeb auf die Welt hinab. Weiße Wolkenschiffe ziehen langsam über den Himmel dahin. Das Meer glänzt in der Sonne. So hat doch die Erde am 5. Tag nach der Schöpfung ausgesehen. Aber Mose sieht mehr, weiter, tiefer. Dort unten haben sie doch ihre Ringe aus den Ohren gerissen und in den Kessel geworfen. Dort unten haben sie doch das Gold geschmolzen und den Götzen gegossen. Dort unten haben sie es doch lauthals geschrien: Das ist unser Gott, der uns aus Israel herausgeführt hat. Doch das ist doch die Erde nach dem 1. Tag des Sündenfalls. Nein, das war kein Patzer, das war kein Fehltritt, das war kein Schnitzer. Nein, das ist die Schuld. Das ist die Schuld, die das Konto Israels belastet und wie ein Möses Mitgift auch in den neuen Bund mit hineingeht. Es ist das Wesen der Schuld, dass sie nicht vergilbt wie ein Blatt, nicht verwittert wie ein Stein, nicht verwest wie ein Leichnam, sondern dass sie bleibt durch Generationen hindurch. Wir wissen es doch selber. Wenn wir mit unserem Freund neu anfangen wollen, dann geht es uns nicht aus dem Kopf, wie schmählich der uns hat sitzen lassen. Und wenn wir mit einem Ehepartner neu anfangen wollen, dann wissen wir es doch und es geht uns nicht aus dem Sinn, wie er tief unsere Ehre und Liebe zertrampelt hat. Und wenn wir mit Gott neu anfangen wollen, dann geht es uns nicht aus dem Herz, wie wir ihm mit unseren Sünden wehgetan haben und wie wir ihm das Vertrauen zerstört haben. Schuld bleibt Schuld, auch in neuen Bünden. Und deshalb sagt Gott nicht: Vergiss, schwamm drüber, die Dinge nicht so eng sehen. Schuld kann man nicht eng sehen. Schuld kann man nicht wegwaschen, überstreichen, überpinseln. Deshalb spricht Gott vom Vergeben. Vergeben heißt wegräumen. Vergeben heißt aus der Welt schaffen. Vergeben heißt wie in einem negativen Schöpfungsakt vernichten. Und am Kreuz ist es für alle sichtbar geworden. Ein Holz wurde in die Erde gerammt. Jesus wurde hochgezogen. Am Kreuz Jesu Christi ist das Kreuz meiner Schuld gekreuzigt. Einfach, weil er Tausenden Gnade gewähren will und ich nicht befürchten muss, dass ich die Nummer 1001 trage und deshalb nicht unter die Amnestie falle. Doch er will allen Gnade gewähren. Mose kann gar nicht anders als niederfallen und dieses Wort annehmen. Können wir anders? Gott will beim Wort genommen sein. Sollen wir anders? Gott schenkt die Möglichkeit eines neuen Anfangs. Dürfen wir anders? Dieser Herr bezahlt alles. Er nimmt die Hypothek weg. Er bereinigt das Konto. alle, die mit schweren Hypotheken zu leben haben, die sollen es heute Morgen neu hören. Dieser Bundesgott bindet Schuld ab. Und ein letztes. Der Bundesgott bindet fest. Nun steigt Mose wieder hinunter. Vor ihm der Golf von Suez und dahinter im Dunst eine Hochgebirgskette, die sich bis ins heutige Äthiopien hinunterzieht. Geradeaus ein paar Inseln vor der Halbinsel Sinai in jenem wunderschönen Wasser. Dort wird also sein Weg weitergehen. Dass es kein Spazierweg ist, das weiß Mose, und deshalb fragt er: Herr, was kommt alles noch auf uns zu? Dass es kein Panoramaweg ist, das weiß Mose, und deshalb fragt er: Welche Banditen werden uns noch überfallen? Dass es kein Höhenweg ist, das weiß Mose, und deshalb fürchtet er: Herr, wie wird es sein, wenn die Hitze des Tages kommt und die Kälte der Nacht kommt und die Stürme toben? Herr, wie wird es denn sein? Und Gott antwortet: Wunderbar wird sein. Er bleibt nicht auf der Spitze des Berges. Er ist kein Buddha, der entfernt, entrückt auf einem Thronsitz sitzen bleibt. Jahwe ist ein mitziehender Gott, der keinen Zentimeter von seinem Volk weicht. Nicht so, dass er ihn auf den Fersen wäre. Nicht so, dass er meilenweit vorausrennte. Nein, in seiner Mitte bindet er sich fest und macht schon damals die Verheißung wahr. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich kenne keinen Lebensweg, der ein Spazierweg wäre. Schön geschottert und immer gut ausgeschildert. Ich kenne keinen Lebensweg, der ein Panoramaweg wäre. Immer schöne Aussicht und nette Ruhebänkchen. Ich kenne keinen Lebensweg, der wie ein Gipfelweg von Gipfel zu Gipfel stürmt. Talwege sind unser Schicksal, die sich in Leid und Dunkel hineinwinden. Und deshalb fragen wir auch: Herr, wie wird's sein, wenn die Hitze des Tages kommt und ich im Geschäft überhaupt nicht mehr durchsehe? Herr, wie wird's sein? Und er sagt: Wunderbar wird sein, weil ich an dir das Wunder der Durchhilfe tun werde. Lass dich die Hitze nicht bedrängen, sagt der Apostel. Und wenn ich frage: Herr, wie wird's sein, wenn die Kälte danach kommt und ich in der Einsamkeit unserer Gesellschaft, wenn ich erfriere? Und dann sagt er: Wunderbar wird sein, weil ich an dir das Wunder der Gemeinschaft tun werde. In ihm haben wir Gemeinschaft untereinander, sagt Johannes. Und wenn ich frage: Wie wird's sein, Herr, wenn dann meine letzte Stunde schlägt? Wenn sie mir die Augen zudrücken und meine Hände falten über meinem Leichnam, Herr, wie wird's dann sein? Und Gott sagt: Wunderbar wird's sein, weil ich an dir das Wunder der Auferstehung tun werde. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Auf seinem Weg geht es nicht von Sieg zu Sieg, aber von Wunder zu Wunder. Mag's manchen unter uns wunderlich erscheinen. Mir ist's nicht verwunderlich, denn Gott tut Wunder auch heute noch. Für alles, was kommt. Heute, morgen, übermorgen in ihrem Leben. Dies steht hier. Wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Der Bundesgott bindet fest. Freunde, lasst uns an ihm festmachen. Amen.